Kein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Im Laufe der Zeit bekam ich viele Einladungen aus aller Herren Länder. Hätte ich die angenommen, wäre ich die Hälfte des Jahres unterwegs gewesen, was allein deshalb nicht möglich war, weil ja ständig Hilfesuchende vor meiner Tür standen. Gerne wäre ich zum Beispiel der Einladung einer Ordensschwester aus meiner Heimat gefolgt, die in Kolumbien für bedürftige Kinder tätig war. Ich konnte sie zwar in ihrer Arbeit finanziell unterstützen, doch für einen Besuch vor Ort reichte nie die Zeit. Inzwischen könnte ich es mir zeitlich einrichten, aber wie das so ist, manchmal schiebt man Dinge auf, für die es dann zu spät ist. Die Schwester wurde inzwischen in den Vatikan abberufen. So mancher Prominente ließ mich wissen, dass er für sein Wohlergehen gerne meine Hilfe hätte. Geld spiele keine Rolle, kam dann oft im Nachsatz. Als ob es darum ginge. Gut, ich will meine Zeit bezahlt haben und muss ja auch von etwas leben. Aber Gesundheit kaufen und am besten mit Heilgarantie? Der Himmel weiß, wie oft ich dieser Ansicht noch begegnen werde. Ich würde auch ihm oder ihr gerne helfen, so antworte ich den Reichen und Schönen stets. Doch da ich mich nicht extra auf den Weg machen kann, von ganz seltenen Ausnahmen mal abgesehen, teile ich wie in allen Fällen Adresse und Telefonnummer meines Büros mit. Einige Berühmtheiten kamen daraufhin zur Behandlung zu mir. Andere hingegen zeigten sehr wenig Verständnis dafür, dass ich ihnen keinen Sonderstatus einräumen kann. Es war Anfang der 90er Jahre, als ich in Südtirol Besuch vom Leibarzt des saudischen Königs bekam. Er hatte in Deutschland studiert und aus einer deutschen Zeitung, die er sich regelmäßig nach Saudi-Arabien schicken ließ, von mir erfahren. Er wollte sich meine Arbeit mal ansehen, weil er daheim einen Patienten hatte, dessen Genesung keine Fortschritte machte. Nachdem der Arzt erlebt hatte, dass bei mir so mancher gesund wurde, telefonierte er mit dem Königspalast. Prompt wurde mir eine Einladung von höchster Stelle geschickt. Ich bräuchte nur mein Visum abzuholen, das läge schon bereit. Man erwarte mich umgehend. Ja, wie umgehend? Ich konnte doch nicht für einen Kranken 30 andere einfach stehen lassen. Egal, ob der eine nun Bettler oder König oder sonst was ist. Ich sagte also ab. So kurzfristig sei das nicht möglich. Naja, hieß es daraufhin aus Saudi-Arabien, wenn ich nicht sofort käme, dann bräuchte ich gar nicht zu kommen. Mitte der 90er Jahre, ich war inzwischen ausschließlich auf Ibiza tätig, rief mich auf Empfehlung des Leibarztes ein entfernter Verwandter der Königsfamilie an. Dieser Rashid B. bat mich um Hilfe für seine 30-jährige Schwester Munira, die im Alter von 12 Jahren erblindet war. Sie kamen zweimal zur Behandlung auf die Insel. Leider verbesserte sich damals Muniras Sehkraft kaum. Da Rashid die Hoffnung auf ihre Heilung nicht aufgab, wollte er bald ein weiteres Treffen vereinbaren. Nur könne man nicht so weit reisen, weil auch einer seiner Freunde, ein junger Bauingenieur, der seit einem Sturz vom Gerüst querschnittsgelähmt war, Hilfe benötigte. Kairo läge noch in akzeptabler Entfernung, meinte er. Ausnahmsweise sagte ich zu, in die heiße und laute ägyptische Hauptstadt zu fliegen. Wenn ich nach Kairo komme, werde ich aber nicht aufhören, mit Pio zu beten und mein Kreuz um den Hals zu tragen, kündigte ich an. Das verstehe ich, sagte Rashid, der glücklicherweise zu den aufgeschlossenen Arabern gehört. Aber für viele meiner Glaubensbrüder wirkt das Kreuz provozierend. Trage es bitte unter dem Hemd. So geschah es dann auch. In der Zeit in Kairo sprachen Rashid und ich wie schon bei unseren früheren Treffen über seine und meine Religion, über deren Unterschiede und deren Gemeinsamkeiten. Auch im Islam wird Jesus Christus verehrt, aber nicht als Gottes Sohn, denn der hat nach Meinung der Moslems keinen, sondern als Prophet. Und Maria ist folgerichtig die Mutter des Propheten. Ich nenne ihn Allah, du nennst ihn Gott, aber beide sind eins, meinte Rashid. Wir glauben an denselben Gott, weil es nur einen gibt. Auch diesmal wurde Munira nicht sehend, doch beim jungen Bauingenieur regte sich nun unterhalb der Gürtellinie so viel, dass er lächelnd und mit einem hübschen Mädchen an der Hand die Heimreise per Nachtzug antrat. Rashid und ich blieben in losem telefonischen Kontakt. Ein paar Tage nach dem Millennium-Silvester rief er mich wieder mal an. Diesmal bat er mich inständig um einen Besuch in Saudi-Arabien. Munira sollte doch endlich wieder sehen können. Er sicherte mir eine Einladung, ohne die praktisch niemand ein Visum erhält und in das Land reisen kann, ein First-Class-Flugticket und einen luxuriösen Aufenthalt zu. Und da er wusste, wie wenig es mich in die Fremde zieht, versprach er, ich habe 30 Leute eingeladen, die ständig um dich herum sein werden und Deutsch sprechen, damit du dich wie zu Hause fühlst. Ich konnte einfach nicht absagen. Vor allem deshalb nicht, weil ich glaubte, es mit und für Munira schaffen zu können. Vielleicht nagte da auch noch an mir die Enttäuschung über frühere vergebliche Heilversuche. Vielleicht lag es auch an der gefühlsmäßigen Beziehung, die ich zu Munira entwickelt hatte. Jedenfalls hatte ich mir so sehr gewünscht, dass sie gesund wird. Also begab ich mich zum zuständigen Konsulat, um mein Visum zu beantragen. Das Formular, das ich auszufüllen hatte, machte mir schlagartig klar, dass ich kein Märchen aus Tausend und einer Nacht zu erwarten hatte. Stand doch da unübersehbar die Warnung, dass mit dem Tode bestraft wird, wer Alkohol oder Rauschgift oder religiöse Schriften nach Saudi-Arabien verbringt. Das war ein Schock. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was kommt da auf mich zu? Was passiert mir ohne mein Kreuz, ohne meinen Jesus, ohne meinen Gott in dem fremden Land? Nun, den Herrgott trage ich im Herzen, dagegen können die Saudis nichts tun. Und die Kette mit meinem Jesus trage ich wie in Kairo auf der Haut unter der Wäsche, beschloss ich, und reiste über London nach Jidda. Rashid holte mich mit seinem Freund, einem Offizier und Bruder des Polizeichefs von Jidda, am Flughafen ab und brachte mich in mein Hotel. Das Zimmer erwies sich als eine 200 Quadratmeter Luxussuite mit riesigem Salon, zwei Bädern und drei Schlafzimmern. Bereits am nächsten Tag begannen die Behandlungen. Nicht nur Munira sollte ich helfen. Da hatten sich auch viele Bekannte Rashids eingefunden, die entweder selbst krank waren oder kranke Verwandte begleiteten. Viele Kinder mit Hirnschäden waren ebenso dabei wie von Geburt an Verkrüppelte. Es war eine so massive Ansammlung Schwerstkranker, dass mir sofort klar war, dass ich in den zwei Wochen, die ich zur Verfügung hatte, Schwerstarbeit zu leisten hatte und zugleich beim besten Willen nicht allen werde helfen können. Dennoch ging ich konzentriert an meine Arbeit und hoffte insgeheim, dass ich vor allem Munira werde helfen können. Zu meiner Unterstützung kam zu den täglichen Behandlungen eine Dolmetscherin. Außerhalb dieser Zeiten war von ihr ebenso wenig zu sehen wie von den angekündigten 30 Deutschsprechenden. In Jidda wird Arabisch und Englisch gesprochen. Da konnte ich mit Deutsch und Spanisch nichts anfangen. Mit meinen paar Brocken Englisch und mit Händen und Füßen half ich mir über die Runden. Wäre ich bloß damals in Bochum statt ins Bali-Kino zu flüchten, im Englischunterricht sitzen geblieben. Am zweiten Abend fuhr Rashid mit mir in die Stadt. Er kannte ja von früher mein radebrechendes Englisch. Auf meine Bitte nach deutscher Lektüre hielt er vor einem Buch- und Zeitschriftenladen. Ich hatte von daheim nur eine Bootszeitung im Gepäck, darauf vertrauend, dass in einer Weltstadt wie Jidda ausreichend deutsche Lektüre zu kriegen sein müsste. Bekam ich auch. Aber was für welche? Rashid brachte mir einen Packen deutschsprachiger Drucksachen, die nur ein einziges Thema behandelten: den Islam. Um ihm einen Gefallen zu tun und ihm in Sachen Religion Rede und Antwort stehen zu können, las ich während der folgenden Tage in den Schriften. Im ersten Büchlein entdeckte ich in puncto Liebe und Nächstenliebe durchaus Gemeinsamkeiten unserer beiden Religionen. Doch dann kam ich zu Christentum und Islam, einem Machwerk, das nichts als Angriffe gegen Christen enthielt. Normalerweise hätte ich das Buch zugeklappt und weggelegt. Doch ich las weiter, nicht nur, weil ich inzwischen die Bootszeitung auswendig konnte, sondern weil ich mir immer noch Mühe geben wollte, Rashid und seine Glaubensbrüder zu verstehen. Anfangs kaum bemerkt, geschah allmählich etwas Seltsames. Ich spürte, dass meine Heilkraft umso mehr nachließ, je mehr ich mich in die Schriften vertiefte. Ich fand keine andere Erklärung dafür als die, dass es wieder eine Prüfung für mich war, ob ich fest in meinem Glauben bin. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dachte ich mir und beendete schlagartig diese Lektüre. Es dauerte keine Stunde, bis ich wieder im Besitz meiner vollen Energie war. Bereits nach der zweiten Nacht musste ich das Hotel verlassen. Es hatte sich in Jidda und Umgebung herumgesprochen, dass ein Heiler am Ort ist. Der Polizeichef, der auch zwei behinderte Kinder bei mir in Behandlung hatte, warnte, es tut sich was. Wir rechnen morgen mit einer Invasion von 100 bis 150 Menschen, die ins Hotel stürmen wollen. Daraufhin holte mich Rashid in den Palast seiner Familie, wo ich für die Restdauer meines Aufenthaltes untergebracht wurde. Die Gastfreundschaft war landesüblich großzügig, doch ich kam mir wie in einem goldenen Käfig vor. Mein Zimmer lag direkt neben dem meines Gastgebers. Zu den Behandlungen, die in einem anderen Haus auf dem riesigen, abgeriegelten Gelände stattfanden, wurde ich stets begleitet. Wollte ich sonst das Zimmer verlassen, holte mich Rashid stets ab. Ich konnte keinen Schritt alleine gehen. Mein Frühstück wurde aufs Zimmer gebracht von zwei Hausmädchen, die den ungläubigen Fremden weder ansehen noch ansprechen durften. Einmal musste ich zur Behandlung, als die Familie in einem Zimmer, das am selben Gang wie mein Zimmer lag, noch beim Essen war. Rashid machte mir unmissverständlich klar, dass man nicht in das Speisezimmer zu schauen hat. Also musste ich mit stur gerade ausgerichtetem Blick vorbeigehen. Das hört sich harmlos an, ist es wohl auch, aber ungewöhnlich ist es schon, nicht seitwärts blicken zu dürfen und dabei einen Aufpasser im Rücken zu spüren. So wenig wie ich mich innerhalb des Palastgeländes frei bewegen konnte, so unbewacht kam ich nach draußen. Dass es auch wirklich Privatgelände bleibt, dafür sorgen zwei Torwächter, die zudem rund um die Uhr den Wagenpark der Familie betreuen. Damit ständig ein Fahrzeug verfügbar ist und das Tor geöffnet werden kann, versehen die beiden jungen Pakistani ihren Dienst aus zwei kleinen Kammern heraus, die sie direkt neben dem Tor bewohnen. Meine Gastfamilie ist nicht reich. Sie ist sehr reich und in vielerlei Geschäftsbereichen, vor allem als Importeure, tätig. Bei Rundfahrten durch Jeddah, einer Betonstadt voller Luxusbauten, versäumte es Rashid nicht, mich auf Gebäude hinzuweisen, die entweder seiner weitverzweigten Sippe gehörten oder von ihr gebaut worden waren. Ich habe Reiche gesehen, die keinem Bettler ein Almosen verwehrten. Aber warum muss es überhaupt Arme geben in einem Land, dessen immenser Ölreichtum einen Königspalast für 2 Billionen Mark ermöglicht? Lässt sich das wirklich mit dem Gebot der Nächstenliebe vereinbaren? So gesehen wirkte es auf mich schon etwas theatralisch, als das Oberhaupt von Rashids Familie, also sein Vater, am Abend vor dem Freitag, dem arabischen Sonntag, betend hinter seinem Schreibtisch saß und an Arme je einen Rialschein, das sind umgerechnet 50 Pfennig, verteilte. Das Hundertfache hätte ihm auch nicht wehgetan. Vom ersten Tag an behandelte ich auch einen Freund Muniras, dessen rechte Seite nach einem schweren Verkehrsunfall und 7-monatigem Koma gelähmt war. Am dritten Tag konnte er den rechten Arm und die Hand schon wieder etwas bewegen. Am fünften Tag waren die Spasmen aus der Hand verschwunden und die Finger öffneten sich. Das war in der relativ kurzen Zeit ein schöner Erfolg. Auch bei manchen der kranken Kinder zeigten sich deutliche Besserungen. Im Fall Muniras hatten wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, zumal sie inzwischen mehr und mehr auf Licht reagierte. Vielleicht, so dachte ich nach einer Woche, erlangt sie 10 oder gar 20% Sehkraft wieder, so dass sie sich dann mit einer Brille behelfen könnte. Einmal war, statt der üblichen Dolmetscherin, ein Saudi zugegen, der sehr gut Deutsch sprach, da er in Mainz geboren wurde. Ich sagte ihm, dass ich wohl menschlich verständliche Sympathien für die Hilfesuchenden entwickele und wie sehr ich mir wünschte, dass Munira wieder sehen kann. »Herr Drewermann«, meinte er da zu mir, »denken können Sie das ja, aber sagen Sie hier so etwas nie laut. Ich werde das auch nie übersetzen, denn es ist so, wenn hier auch nur eine Zuneigung angedeutet wird, dann sind sofort alle Türen zu und morgen früh landen sie irgendwo, im besten Fall mit dem nächsten Flugzeug zu Hause. Tagtäglich wurde mir bewusst, dass ich mich in einer total anderen Welt befand. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte mir vieles, was mir begegnete, nicht erklären. Was geht in diesen Menschen vor? Was denken und wie fühlen sie? Unterliegt wirklich alles, was sie tun und unterlassen, den Vorschriften des Korans? Dass die Moslems es bitter ernst meinen, wurde mir ja schon klar gemacht, als ich mein Visum beantragte. Und sollte ich noch Zweifel gehabt haben, dann wurden die während der täglichen staatlich vorgeschriebenen Gebetszeit beseitigt. Da verwandelte sich Jeddah plötzlich in eine Geisterstadt. Kein Mensch war auf der Straße, kein Auto fuhr. Alle kleinen Geschäfte, alle Supermärkte und all die reichlich vorhandenen Fastfood-Läden waren geschlossen. Und wehe, die Polizei entdeckt einen Geschäftsmann, der seinen Laden noch offen hat. Der wandert auf der Stelle wegen Missachtung der Gebote ins Gefängnis. Missachtung wäre übrigens ein zu schwaches Wort, wollte man beschreiben, was man in Saudi-Arabien von uns Christen hält. Auch Rashid, der sich bei unseren früheren Treffen auf Ibiza und in Kairo noch tolerant gab, entpuppte sich in seiner Heimat als linientreuer Moslem, für den es nur eine Art von Gläubigen gibt. Einmal fuhren wir an einem alten Friedhof vorbei und er meinte zu mir, da liegen die Christen, aber heute kommen hier keine mehr hin. Wenn mal einer stirbt, dann wird er außerhalb von Jidda begraben, wenn es überhaupt noch einen gibt. Mir schien, als ob Rashid dabei lächelte. Aber vielleicht hatte ich mich getäuscht. Jeden Tag kamen viele Menschen zur Behandlung. Nach einer guten Woche erzählte mir Rashid von einem guten Bekannten Muniras, der auf einem Auge wegen derselben Krankheit blind war und mit dem anderen noch zu 70% sehen konnte. Hassan hieß er und galt als einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der arabischen Welt. Ob ich ihm nicht auch helfen könne? Ich sagte, wie stets, dass ich es versuchen kann. Wir werden ja sehen. Und in der Tat, er wurde sehend. Gleich beim zweiten Termin hatte er Reaktionen in dem kranken Auge. Tag für Tag wurde das Licht für ihn stärker und am Ende der Behandlungen schätzte er die wiedergewonnene Sehkraft auf 60%. So groß die Freude über diesen Erfolg war, so groß war letztlich auch der Schmerz von Rashids Familie. Denn wie schon in Kairo konnte ich einem anderen, aber Munira nicht wirklich helfen. Noch am drittletzten Tag meines Aufenthaltes in Jidda versprach mir Rashid 1 Million Mark für den Fall, dass seine Schwester wieder sehend werden würde. Dann, als klar geworden war, dass auch das nicht hilft, kühlte die Stimmung merklich ab. Der Heiler hatte seine Schuldigkeit nicht getan, er konnte verschwinden. Auf dem Weg zum Flughafen meinte Rashid plötzlich, »Übrigens, ich hätte nicht gedacht, dass du Rauschgift nimmst und das in meinem Haus.« Ich bin gespannt, was die Flughafenpolizei dazu sagen wird. Ich war fassungslos. Du kennst mich doch, beschwor ich ihn. Ich nehme das Zeug nie und nimmer. Ich habe so etwas noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn benutzt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und schon gar nicht, als ich herausstellte, dass verleumderischerweise Hassan, ausgerechnet der Gehalte Hassan, warum auch immer, Rashid hinterbracht hatte, dass ich irgendwelches Zeugs geraucht hätte. Auf dem Weg zum Airport war weder Zeit zum Diskutieren, noch konnte ich irgendeinen klaren Gedanken fassen. Angst, übelste Angst, kroch in mir hoch. Ich hatte nur noch einen Gedanken. Bloß weg hier, und das schnell und mit heiler Haut. Kurz darauf hatte ich unbehelligt eingecheckt. Minuten später saß ich im Flugzeug. Nie in meinem Leben klang für mich der Lärm anlaufender Triebwerke lieblicher als bei meinem mit Sicherheit ersten und letzten Abflug aus Saudi-Arabien. Und da es eine britische Maschine war, genehmigte ich mir erst einmal gefahrlos einen Gin Tonic. Schnell vergaß ich, wie einsam ich mich gefühlt habe inmitten der Moslems während des Osterfestes, denn das fiel genau in die Zeit meiner Reise nach Saudi-Arabien. Nicht vergessen werde ich die Rigorosität ihres Glaubens, der trotz vieler Fragwürdigkeiten aus christlicher Sicht auch etwas Faszinierendes hat und uns mehr Fragen stellt, als wir Antworten haben. Zum Beispiel, was können wir von der Glaubensgemeinschaft des Islam lernen? Ist der starke Zusammenhalt nicht wünschenswert? Wie gut bekäme uns Christen mehr Festigkeit im Glauben? Wie wäre es dann um die Werte in unserer Gesellschaft bestellt? Was gewinnt unsere Kirche, wenn sie sich ständig auf dem Rückzug befindet? Und was gewinnen wir Christen, wenn wir nur noch privat unseren Glauben vertreten? Ich bin dankbar, dass ich als Christ und nicht als Moslem zur Welt gekommen bin. Und das werde ich von nun an noch heftiger als bisher kundtun.